Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 458 am Donnerstagvormittag, 10.45 Uhr, in Tagen, in denen auf jeden Fall Weichenstellen es passiert ist und vielleicht passieren wird. Mit welchen Folgen werden wir sehen? Können wir jetzt schon diskutieren? Stichwörter Venezuela, Grönland, wieder einmal Fragen nach Schritten hin zu einer neuen Weltordnung, nach dem Völkerrecht und irgendwo dazwischen Europa und die Bundesregierung. Darüber sprechen hier mit mir in unserem Hauptstadtstudio.
Steffen Wurzel, im Hauptstadtstudio unter anderem zuständig für die Außenpolitik.
Aus dem und im Büro in Brüssel ist mit dabei
Klaus Remme ist hier. Hallo, ich grüße euch. Und im Studio Brüssel schaue ich insbesondere auf die Außen- und Sicherheitspolitik.
Ich bin Gudula Geuter, im Hauptstadtstudio zuständig unter anderem für Rechtsthemen und damit auch für das Völkerrecht und somit sozusagen mit diesem begrenzten Mandat in dieser an sich außenpolitischen Runde mit dabei. Schauen wir kurz auf das, was in Venezuela passiert ist. Die USA haben das Land angegriffen, haben den Staatschef Maduro und seine Frau entführt. Klaus, Steffen, dass sich die Regierung Donald Trump nicht an Regeln hält, das überrascht erstmal nicht. Aber in diesem Ausmaß, wie ging euch das? Erstmal Steffen.
Also, was mich am meisten verwundert hat, ist tatsächlich die Geschwindigkeit. Die Regierung von Donald Trump ist jetzt seit etwa einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr im Amt. Und im Grunde passt ja alles ins Bild. Das gibt viele auch in den USA, die sagen, wir haben immer davor gewarnt. Donald Trump tut, was Donald Trump und seine MAGA-Bewegung, seine sogenannte Macht. Da zeigen sich jetzt die diversen Facetten der Politik Donald Trumps und der neuen Republikanischen Partei und der Make America Great Again-Bewegung. Stichworte Neoimperialismus. Stichwort Implementierung der neuen Außensicherheitsstrategie, die Wiederbelebung der sogenannten Monroe-Doktrin, die Wiederbelebung des Isolationismus des amerikanischen, die Ablehnung der sogenannten regelbasierten internationalen Ordnung, die Relativierung der Bedeutung der NATO. Also man könnte jetzt so weitermachen. Zwei Aspekte möchte ich auf jeden Fall noch nennen, nämlich Dinge, die gar nicht so sehr politisch sind, sondern eher, ja, man kann sagen, operativ. Das ist das eine, die Rücksichtslosigkeit und auch die Inkompetenz, die man sicherlich vielen Beteiligten in der US-Regierung, allen voran dem US-Präsidenten, vorwerfen kann. Aber überrascht an sich, befürchte ich, hat es mich nicht, sondern das ist jetzt das Auf-die-Straße-Bringen dieser oben genannten Punkte.
Also was du mit Inkompetenz meinst, Steffen, das können wir vielleicht, wenn wir über Venezuela oder auch über Grönland im Einzelnen sprechen, nochmal beleuchten. Mir fiel nämlich, als du das Wort Inkompetenz aussprachst, habe ich an Kompetenz gedacht, nämlich an die militärische Kompetenz. Und ich sage das völlig politisch neutral, die Art und Weise, wie diese Operation militärisch exekutiert wurde, die verrät allerdings eine Schlagkraft, eine Organisation, eine extrem detaillierte Vorbereitung, die diese Unternehmung in Venezuela, Intervention nennen wir sie vielleicht mal, zu keiner Spontanaktion macht. Dies war kein Trump, der sich plötzlich über ein Video von Maduro geärgert hat und gesagt, der Mann muss weg. Nein, wir wissen, dass die CIA mit ihren Vorbereitungen Druck auf Venezuela auszuüben, möglicherweise sich Maduro mit Gewalt zu holen, seit Monaten an dieser Operation gearbeitet hat. Und insofern erscheinen da die Angriffe auf die Drogenboote im Prinzip nur als ein Mosaikstein hin zu dieser Eskalation vom vergangenen Wochenende. Hat mich das überrascht? Naja, mich hat die Operation als solche und die Geschwindigkeit, die Brutalität in der Tat überrascht. Nicht, weil wir über völkerrechtliche Verstöße reden müssen, sondern weil das inzwischen völlig ungeschützt und offen auch in Mikrofonen und in Kameras ausgesprochen wird. Ich will mal kurz einen Satz von Stephen Miller einspielen, dem stellvertretenden Stabschef im Weißen Haus, der bei CNN vorgestern ein bemerkenswertes Interview gegeben hat. Da ging es unter anderem um Venezuela und er sagte:
The United States is using its military to secure our interests unapologetically in our hemisphere. We're a superpower and under President Trump we are going to conduct ourselves as a superpower.
Also das ist völlig unverkleidet ein Machtanspruch einer Supermacht, die sich nicht dafür entschuldigt, in ihrem Interessensbereich, und den definieren sie als westliche Hemisphäre, auch das eigene Militär einzusetzen. Damit müssen wir umgehen.
Ja, interessant, wirklich nochmal zu betonen, auch wie straightforward das amerikanische Militär tatsächlich diese Operation auch gemacht hat, mit dieser politischen Absicherung, die wir von Stephen Miller gehört haben. Mit Inkompetenz meinte ich tatsächlich eher im operativen Sinne der Umgang mit Alliierten zum Beispiel, mit befreundeten, in Anführungszeichen, Staaten. Gudula, als Juristin natürlich auch an dich die Frage, hat dich das überrascht, solch ein Vorgehen? Ich meine, wir alle beobachten die USA und Donald Trump jetzt auch schon ein paar Jahre.
Ja, also diese Blandheit sozusagen, das hat mich schon überrascht, weil das eben auch was anderes ist, als wir das auch beim völkerrechtlichen Vorgehen der USA bisher hatten. Ich glaube, über die völkerrechtliche Einordnung müssen wir nicht lange streiten. Es gibt ein völkerrechtliches Gewaltverbot im Artikel 2 Nummer 4 der Charta der Vereinten Nationen. Es gibt Rechtfertigungsgründe und es ist, glaube ich, wirklich völkerrechtlich keine Frage, dass ein Drogenterrorismus, den unter anderem Donald Trump hier anführt, keine Rechtfertigung in diesem Sinn darstellt. Das braucht einen sogenannten Armed Attack. Das ist damit nicht gegeben. Und es ist überhaupt nicht neu, dass sich die USA nicht an das Völkerrecht immer wieder halten. Das hatten wir auch in früheren Fällen. Das, was neu ist, und das fand ich eben schon überraschend, und ich finde auch so eine Aussage, wie wir sie eben gehört haben, wie du sie eben eingespielt hast, Klaus, schon eben nochmal ein ganz anderen Akzent, als das auch die USA früher im Umgang mit dem Völkerrecht gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel im Irak nun auch zweifelsohne Völkerrechtsverstöße. Da gab es dann aber wenigstens noch den Versuch, mit der Konstruktion eines vorweggenommenen Selbstverteidigungsrechts oder ähnliches, das war mehr als fragwürdig, aber es gab den Versuch, das völkerrechtlich einzubinden. Das ist jetzt natürlich auch nach Lippenbekenntnissen der Fall, aber es wird eben auch deutlich, dass das völlig offene Lippenbekenntnisse sind. Und das ist schon nochmal auch gegenüber früherem Vorgehen ein neuer Dreh, ein neuer Weiterdreh.
Gudula, wir reden an einem Tag, wo die Schlagzeilen davon beherrscht sind, dass die USA sich aus weiteren Dutzenden internationalen Organisationen zurückziehen. Das fällt ja in dieses Bild dieses Alleingangs, den sich diese Supermacht zutraut. Du hast das Völkerrecht erwähnt. Was bedeutet es denn, wenn wir über die USA hinausschauen, dass die Supermacht USA das Völkerrecht für obsolet erachtet?
Also erstmal, um auf diese Organisationen zu gucken, das sind Organisationen, die teilweise sicherlich nicht alle Leute kennen werden, aber da sind schon sehr, sehr relevante, wie zum Beispiel die Venedig-Kommission dabei. Es ist eine ganze Reihe von Organisationen mit dabei, die Umweltschutz, die Artenvielfalt und ähnliches betreffen. Das ist klar, dass all das nicht der Schwerpunkt der US-Politik ist, aber eben zum Beispiel im Fall der Venedig-Kommission, da geht es wirklich um die basalen rechtsstaatlichen Grundsätze und den Versuch, sich da über wirklich Wesentliches einig zu werden. Die USA, hatten wir ja eben schon gesagt, haben sich auch in der Vergangenheit immer dann an Völkerrecht gehalten, wenn es ihnen in den Kram passte. Es ist nicht neu, dass sie dagegen verstoßen oder sich in Teilen auch davon verabschieden, nicht mitmachen. Das hatten wir auch mit den internationalen Gerichtshöfen in der Vergangenheit zum Teil schon so. Was aber vorher oft anders war oder was vor allem eben in dem Ausmaß völlig anders war, ist, dass die USA selbst davon ausgegangen sind, dass es in ihrem Interesse ist, wenn es eine regelbasierte Ordnung gibt. Und dass diese Vorstellung jetzt ganz offenbar in den USA sicherlich noch weit verbreitet ist, aber nicht in dieser Regierung und wie sich das weiter in Mehrheiten und in einer politischen Entwicklung der USA weiterentwickeln wird, das wissen wir derzeit nicht. Und wenn das tatsächlich so wäre, dass die USA eben als ein Land, das bisher gesagt hat, wir profitieren von dieser Ordnung und sind deshalb wesentliche Stütze dieser Ordnung, wenn die sich wirklich daraus dauerhaft verabschieden würden, dann hat das natürlich ganz massive Folgen für die Weltordnung. Ja,
meine Frage zielte eher darauf ab, wie gehen wir damit um? Bedeutet das etwas für uns, wenn wir feststellen müssen, dass sich diese Vereinigten Staaten dauerhaft und oft von Völkerrecht verabschieden? Ja, wir hatten diese Fälle in Vorjahren, aber nicht in diesem Ausmaß. Und wir müssen befürchten, dass diese Dinge, wenn ihr eigener Anspruch Realität wird und sie diesen ernst nehmen, häufiger vorkommt. Was bedeutet das für uns?
Das ist eine Frage, die man sicherlich auf unterschiedliche Weise beantworten kann. Und da bin ich jetzt hier die Rechtstante und sage,
ja, es kommt drauf an.
Es bedeutet erst einmal gerade im Völkerrecht, dass wir das klar markieren müssen, weil Völkerrecht ein Recht ist, das nur zum Teil geschrieben ist. Und das auch im geschriebenen Recht sozusagen umgeben ist teilweise mit einer Wolke der Staatenpraxis. Es gibt das Völkergewohnheitsrecht. Und da spielt es eine ganz wesentliche Rolle, dass man Verstöße auch tatsächlich benennt, um zu sagen, es reicht nicht, dass irgendjemand dagegen verstößt und dann gilt das Recht des Stärkeren und dann gelten völkerrechtliche Regeln nicht mehr, sondern dass man sagt, die Regel gilt noch, auch wenn dagegen verstoßen wird. Und das ist eben ein Punkt, an dem wir vielleicht auch noch kommen, wenn wir gleich über die Bundesregierung sprechen. Was das außenpolitisch heißt, was für die Aufstellung Deutschlands in der Welt heißt, das wisst ihr wahrscheinlich beide besser zu beantworten. Zum Beispiel, Steffen, du hast dich eben äußern wollen.
Na, ich glaube, die Antwort, die du gegeben hast, bringt es auf den Punkt. Man muss das markieren. Und deswegen ist ja zurzeit, as we speak, die Kritik an der deutschen Bundesregierung so groß und auch in anderen europäischen Staaten an den jeweiligen Regierungen, weil du erwähntest vorhin den Irakkrieg von George W. Bush, George Bush dem Jüngeren, als der im Irak einmarschiert ist, gab es ungefähr zu der Zeit die Münchner Sicherheitskonferenz. 2003 war das, damals war Joschka Fischer, Bündnis 90 Die Grünen, Außenminister in Deutschland, und er sagte als Kritik in Bezug auf die Begründung für diesen Einmarsch in den Irak dies.
Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on, and I don't believe in that.
I am not convinced. Ich bin hier nicht überzeugt von euren amerikanischen Argumenten. Was wir in Deutschland gerade haben, ist seit Tagen, im Grunde seit die USA Venezuela überfallen haben, ein Rumeiern. Was wir gestern hatten, am Mittwoch, den 7. Januar, war zumindest der deutsche Regierungssprecher Stefan Cornelius, der in der Bundespressekonferenz, also in der Regierungspressekonferenz, die dreimal die Woche stattfindet, dies hier sagte.
Ich habe gesagt, dass die USA im UN-Sicherheitsrat nicht überzeugend dargelegt haben, warum ihr Vorgehen völkerrechtskonform ist.
Da frage ich dich, Gudula, ist das so eine typische juristische Antwort, wenn man sich nicht festlegen will? Weil wir haben da natürlich, ich war unten dabei in der Bundespressekonferenz, uns gegenseitig als Journalistinnen und Journalisten angeguckt und so ein bisschen geschmunzelt, weil das einerseits klingt wie, ja, wir erkennen an, dass es völkerrechtswidrig war, was die Amerikaner gemacht haben, andererseits eben diesen Notausgang bietet im Sinne von, naja, wir legen uns ja nicht fest.
Also ich habe das schon als Festlegung gesehen und als die vorsichtigste Möglichkeit, das zu formulieren. Das hat ja auch eine verbale Vorgeschichte, nämlich die, dass eben einerseits Bundeskanzler Friedrich Merz erstmal gesagt hatte, die Lage ist auch rechtlich komplex. Außenminister Wadefuhl hat das ein bisschen offen gelassen, ob er das wirklich rechtlich komplex findet oder ob nicht die Weltlage komplex ist und wie sich Deutschland in ihr aufstellen will. Aber er hat eben auf jeden Fall gesagt, sozusagen der erste Schritt ist, dass sich die USA erklären müssen und dass die USA ihre Begründung darlegen müssen, bevor wir das beurteilen können. Das ist jetzt passiert und das war die Beurteilung, die der Regierungssprecher dann dazu gegeben hat. Und das war die Antwort, es reicht nicht. Also insofern ja, aber um jetzt wirklich auch in dem Sinn, wie ich das meinte, dass sich Völkerrecht hier nicht auf einmal weiterentwickelt in einer Art, wie wir das nicht wollen, würde ich mir schon sehr viel mehr wünschen als eine solche Aussage.
Dann lass mich kurz zwischenfragen, Gudula. Ich musste daran denken, an Michael Gala, der mir einen Kommentar geschickt hat, als er auf Venezuela schaute und er war auf dem Flug nach Taiwan. Und das war natürlich super interessant, aber er hat dann sich einen Tag später gemeldet, hat gesagt, na, ich merke schnell, wie groß die Sorge hier ist und wir kommen ja bestimmt nach noch auf die Weiterungen. Aber er sagte, wir Europäer, wir stehen vor einem Dilemma. Und er sagte, einerseits wollen wir natürlich mit Blick auf Maduro, dass freien Wahlen Geltung verschafft wird. Und andererseits wollen wir, dass internationales Recht eingehalten wird. Ist das ein Dilemma, das korrekt beschrieben ist aus deiner Sicht?
Erstens, natürlich ist das politische ein Dilemma, grundsätzlich, auch in anderen Fragen. Zweitens, so wie sich die USA bisher in Venezuela aufstellen und was die venezolanische Innenpolitik betrifft, habe ich nicht den Eindruck, dass das wirklich die Frage ist, die wir uns hier stellen müssen. Mhm. Es ging nicht um Demokratie in Venezuela, zumindest zeichnet sich das bisher nicht ab, dass das wirklich die Zielrichtung ist. Ansonsten, ja
wäre
natürlich
das, was, wäre
ist
das dann was anderes? Also wenn die Amerikaner jetzt sagen würden, mein Gott, nochmal, das kann so nicht angehen, die haben gewählt, da ist ein González und dem müssen wir an die Macht verhelfen. Würden die Dinge dann anders liegen?
Für mich nicht, auch wenn das Dilemma natürlich da ist und das Unwohlsein dann in diese Richtung größer wäre. Wir haben hier es, wenn wir da tatsächlich auch nochmal in die rechtliche Bewertung kurz reingehen wollen, die Schwierigkeit oder den Unterschied zum Beispiel zu Panama und dem Fall Noriega, dem ja auch einmal in den USA der Prozess gemacht wurde, der dort auch verurteilt wurde. Wir haben hier einen ursprünglich gewählten Menschen, der dann, und das ist glaube ich auch zweifelsfrei der Fall, damit nicht mehr demokratisch umgegangen ist. Und in der Beurteilung des Regimes ist, glaube ich, auch kein Zweifel. Das ist aber für die rechtliche Beurteilung eben auch nochmal was anderes. Und all solche Regeln haben eben den Sinn, Stabilität in einer Völkergemeinschaft herzustellen. Dass wir bestimmte Werte dabei hochhalten wollen, dass ist immer dann schön und relevant, wenn sich das in diese Ordnung einfügen lässt. Ansonsten haben auch China und hat auch Russland prima Gründe, andere Regime zu beurteilen und das nach anderen Regeln, als wir das tun. Und da ist Völkerrecht eben zum Teil auch einfach nur die regelbasierte Ordnung als solche.
Du hast eben schon Steffen angesprochen und möglicherweise auch die Reaktion der Bundesregierung. Das, was Steffen vorgelesen hat vom Regierungssprecher ist ja die zweite Positionierung gewesen. Davor kam ja eben auch schon durch, hatte sich Merz Zeit ausbedungen, weil er die rechtliche Einordnung komplex fand. Wenn Johann Wadephul, ich glaube, er hat es bei uns gesagt, im Prüfprogramm vor einigen Tagen, sagt, ich bin hier nicht Vorsitzender irgendeines, was hat er gesagt,
rechtswissenschaftlichen Instituts. Institut für internationales Recht, genau.
So, ja, das bin ich nicht. Ich bin Außenminister. Steffen, du bist viel mit ihm unterwegs. Wie deutest du diesen Satz?
Er lässt sich, muss man erst mal sagen, auf zwei Arten deuten. Das eine ist das Juristische. Man könnte es so deuten, dass er suggerieren möchte, naja, ich bin ja kein Experte, ich bin zwar Jurist, aber ich bin eben kein Spezialist fürs Völkerrecht, muss ich erst mal schauen. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Ich deute es ganz anders. Ich deute es so, dass er suggerieren möchte, wir haben hier nicht nur das Völkerrecht und eben die juristische und auch zwischenstaatlichen Angelegenheiten, sondern wir haben auch die Realpolitik. Und die Realpolitik ist gerade in diesen Zeiten, gerade in Bezug auf Deutschland so, dass Deutschland und der Rest der EU die Amerikaner brauchen und Donald Trump brauchen. Und wir wissen, wie Donald Trump reagiert, wenn man ihn vermeintlich provoziert, wenn man ihn vermeintlich auf dem falschen Fuß erwischt, wenn man sieht, dass sich Donald Trump in den vergangenen Tagen schon wieder sehr kritisch geäußert hat, gelinde gesagt gegenüber der norwegischen Regierung, weil die ihm nicht den, so hat er das ja mitgeteilt, Nobelpreis gegeben haben, als ob das die norwegische Regierung entscheiden würde, aber das ist ein anderes Thema. Also ich will damit sagen, man will sich schützen vor einer Racheaktion der US-Amerikaner unter Donald Trump, wenn ihm irgendwas bei der deutschen Positionierung nicht gefällt. Ich glaube, das ist der Punkt, worauf die Bundesregierung hinweist, warum sie so rumdruckst, um sich selber zu schützen vor einem unberechenbaren Donald Trump.
Und dann sind wir aber bei der Frage, vor was muss man sich hier schützen, was einen unberechenbaren Donald Trump betrifft. Und damit sind wir vielleicht schon einen großen Schritt weiter mit dem Blick auf das, was da noch kommen mag.
Ja, worum geht's denn? Es geht um die Ukraine, den russischen Krieg gegen die Ukraine. Da möchte man die Amerikaner offensichtlich dabei haben. Man möchte möglichst Einigkeit erzeugen als Opposition gegenüber Russland, Konflikt mit Russland. Man kann sich da nicht noch weitere Zeit erlauben, die verstreicht, um eine Friedenslösung zu erreichen. Das ist das eine. Das zweite ist eher so abstrakt. Man braucht natürlich den amerikanischen Atomschirm, den es nach wie vor gibt, mit den taktischen Nuklearwaffen, Stichwort nukleare Teilhabe, die auch zum Teil in Deutschland stationiert sind. Ich glaube, da ist man wirklich in, ja, man kann sagen Panik, dass die Amerikaner irgendwann sagen, wir ziehen das ab. Dann ist man natürlich angewiesen grundsätzlich auf die Amerikaner in der NATO. Und auch, wenn man es noch ein bisschen konkreter machen möchte, auf die Stationierung der amerikanischen Soldaten, die in Deutschland ja nach wie vor sind. Da hat man keine Lust, dass Donald Trump auf die Idee kommt, die zurückzuziehen.
Man kann das natürlich ausweiten. Ja, das kann man genauso gut handelspolitisch sehen durch aggressive Zollpolitik Trumps, die er immer wieder mit der Sicherheitspolitik verbindet. Also auch da entstehen Abhängigkeiten und das ist eigentlich das übergreifende Stichwort. Es sind Abhängigkeiten, die so groß sind, dass die Deutschen, und ich weitere das jetzt auf die EU aus und auch nicht die Europäer, so reagieren können, wie sie es möglicherweise wollten. Und das, was wir als Rumdruckserei eben von Berlin aus konstatiert haben, hat sich ja in Brüssel eigentlich fortgesetzt. Wir hatten zunächst fast gar keine Stellungnahme zu Venezuela und nach ein paar Tagen dann eine Erklärung der EU-Außenbeauftragten, die aber auch in ihren Zeilen, die sie übrigens als Außenbeauftragte erklären musste, nicht im Namen aller 27 Außenminister, da Ungarn ausgeschert war und eine gemeinsame Erklärung verweigert hatte, in der sie dann aber auch nicht dazu kam, die Amerikaner direkt zu kritisieren, sondern man musste selbst als Leser im Prinzip zwei Sprünge machen, indem sie das internationale Recht ein, zwei, dreimal in wenigen Zahlen angesprochen hat. Also da sind die Berliner, ich will sie nicht in Schutz nehmen, da ist die Bundesregierung nicht allein.
Da ist ganz Europa in diesem Dilemma und die Abhängigkeiten hast du schon genannt. Das Problem ist, dass es da kein Erkenntnisproblem gibt. Die Abhängigkeiten sind erkannt, die sind ausgesprochen. All das, was wir zurzeit sicherheitspolitisch erleben, auch in Deutschland, vor allem in Deutschland, in Bezug auf die Aufrüstung, in Bezug auf die viel zitierte, in Anführungszeichen, Kriegstüchtigkeit, die gefordert wird, hat ja genau damit zu tun, um sich möglichst unabhängig zu machen. Nur wir kommen aus dieser Nummer so schnell nicht raus. Und das ist für mich ganz klar der Grund dafür, warum hier versucht wird, nicht vermeintlich zu provozieren gegenüber den Amerikanern, indem man da großen Widerspruch äußert.
Und gleichzeitig heißt das natürlich auch, wenn man hier sich in der Abhängigkeit befindet, dass man genau auf das zu einem gewissen Grad verzichtet, was man als Schutz braucht, nämlich eben die regelbasierte Ordnung. Das könnte man auf die Ukraine beziehen, dass man sagt, es ist schwerer, Russland zu kritisieren, wenn man hier etwas wie Venezuela nicht deutlicher markiert. Und wir können jetzt aber auch nach Grönland gucken, wenn das schon der richtige Moment ist, Klaus.
Na, also ich würde zu der Rumdruckserei gerne noch Position beziehen. Ich habe Verständnis dafür, dass ein Wadefuhl und ein Merz so reagieren. Ich sehe natürlich die, ich will das mal Kollateralschäden nennen, die du gerade angesprochen hast, dass das Völkerrecht dauerhaft leidet oder sich die Europäer in eine schwierige Situation bringen, wenn sie in weiteren Fällen sehr viel stärker berührt sind, den Fall A und B nicht kritisiert haben und dann plötzlich um die Ecke kommen und auf den Tisch schlagen. Das alles stärkt nicht die Glaubwürdigkeit. Aber andererseits müssen diese Leute Entscheidungen treffen. Sie müssen Politik machen. Sie sind mit den Protagonisten aus Washington am Tisch. Das ist ja gerade in Paris erst wieder deutlich geworden. Und ja, das könnte eine Brücke zu Grönland sein, denn ich entsinne mich an den Moment in der Pressekonferenz in Paris, als Keir Starmer und Merz und Macron neben Steve Witkoff, dem Sondergesandten aus Washington, standen und ein ITV-Journalist aus Großbritannien pointiert die Frage stellte, können wir den Amerikanern vertrauen mit all dem, was wir hier heute auf den Tisch bekommen haben in Sachen einer Ukraine-Erklärung, wenn sie gleichzeitig ein solches Gebaren mit Blick auf Grönland an den Tag legen. Und da war das Winden und das Zögern schon deutlich zu hören. Und ein Keir Starmer war froh, dass er auf die Erklärung verweisen konnte, die dann ja im Vergleich zu den Venezuela-Reaktionen doch relativ deutlich war, indem hier Kopenhagen zur Seite gesprungen wurde. Aber das hätte ein sehr peinlicher Moment werden können, wäre diese Diskussion ausgeartet vor Kameras und Mikrofonen.
Ist übrigens interessant, ne? Stichwort Grönland und Stichwort, ist das die richtige Strategie der Bundesregierung, da so rumzudrucksen? Da fällt mir natürlich das Wort Doppelmoral ein, weil diese Doppelmoral, also ich sehe das wie du, Klaus, ich kann das auch nachvollziehen auf einem tagespolitischen Logik-Level sozusagen, dass man da rumdruckst, um sich nicht zu schaden. Andererseits eben muss sich die Bundesregierung natürlich in vielfacher Hinsicht Doppelmoral vorwerfen lassen. Man kann nicht einerseits sagen, ja, aber Völkerrecht gilt und Grönland bitte nicht an fassen und andererseits aber so tun, als ob Venezuela ein völlig zu vernachlässigender Fall wäre. Doppelmoral übrigens auch noch auf eine andere Art und Weise. Ich hatte die Gelegenheit ja in den letzten 12 Monaten viel unterwegs zu sein, auch mit dem Bundesaußenminister. Überall, wo er auftritt, viel in Asien, im Asien-Pazifik-Raum, in Indonesien, in China, in Japan, in Indien, hat er überall darauf hingewiesen, ja, Deutschland ist ein großer Verfechter der regelbasierten internationalen Ordnung und des Völkerrechts und wir bitten doch die Chinesen auch in Bezug auf Taiwan das zu beachten. Diese Woche, was Bemerkenswertes ist passiert, Deutschland hat einen ganz klitzekleinen Pazifikstaat namens Niue offiziell anerkannt als Staat mit der Begründung, ja, wir müssen ja das internationale Völkerrecht stärken und diese kleinen Pazifikstaaten sind tolle Beispiele für die Aufrechterhaltung des Völkerrechts. So, wenn man all das tut, aber Venezuela diesen Fall nicht kritisiert, dann ist das irgendwie lachhaft.
Weil du Taiwan erwähnt hast, vielleicht ganz kurzer Exkurs, bevor wir auf Grönland kommen. Siehst du schon Anzeichen dafür, dass Peking das Vorgehen der Amerikaner im Prinzip als Freibrief begreift und es aggressiver auftritt gegenüber Taiwan, wenn das überhaupt noch geht?
Also ich bin der Meinung, dass wir zunächst mal vom Narrativ uns entfernen sollten, wonach das schwarz-weiß ist, sondern es ist nicht so. Der Einmarsch in Anführungszeichen der Volksrepublik China nach Taiwan hat ja auf vielen Bereichen schon begonnen. Also eine hybride Kriegsführung gibt es dort schon seit Jahren. Diese ganzen Geschichten, die wir bei uns in der Ostsee erleben, das Durchtrennen von Seekabeln zum Beispiel findet dort statt. Die psychologische Kriegsführung findet dort schon seit längerem statt. Die Versuche der Einflussnahme, die militärischen Drohgebärden nehmen zu. Und jetzt komme ich zum Kern deiner Frage. Natürlich passt das 100% ins Playbook von Xi Jinping und den anderen Vertretern, da muss man nicht gendern, das sind alles Männer, Vertretern der chinesischen Staats- und Parteiführung. Ich glaube, so viel Champagner kann man gar nicht im Keller haben, wie die jetzt Champagnerkorken in die Luft jagen in Bezug auf das, was jetzt in Amerika passiert. Also die feiern das natürlich, das ist Wasser auf deren Mühlen in vielfacher Hinsicht. Erstens können sie jetzt eben sagen, ihr Amerikaner, ihr habt eure Einflusssphäre akzeptiert, wir haben in Asien unsere Einflusssphäre, also haltet euch bitte bei Taiwan raus. Und zweitens können sie eben sagen, naja, Völkerrecht, was ist das denn noch wert?
Ja, wobei, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich hier Völkerrecht möglicherweise zum Teil auch verändert, das ist jetzt beim Gewaltverbot nicht der Fall, das ist einfach festgeschrieben, aber insgesamt ist ja nicht so, ist, darauf weist unter anderem die Völkerrechtlerin Heike Krieger auch immer wieder hin, dass China einfach jegliche Völkerrechte ablehnen würde, sondern...
Ja, wobei die auch das machen, was du vorhin sagtest, die chinesische Führung nutzt das Völkerrecht immer als Argument, wenn es ihnen in den Kram passt.
Ja.
Und das passt zu dem, was die Amerikaner jetzt auch tun.
Und versucht eben auch Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung des Völkerrechts. Und das hat zum Teil auch sehr weitreichende Folgen, zum Beispiel, also sowohl im poststalinistischen Raum, sagen wir mal, als auch in China werden Menschenrechte und auch schriftliche Menschenrechtserklärungen ja zum Teil völlig anders gelesen, als das bei uns der Fall ist, mit eben keiner individuellen Geltung der Menschenrechte. Und da Einfluss zu nehmen, zum Beispiel auf insgesamt die Interpretation des Völkerrechts, da ist China eben auch ganz treibender Faktor. Das ist jetzt nicht die Frage Krieg und Frieden und Taiwan, aber auch da...
Es hat damit zu tun.
Es hat eben insofern damit zu tun, als es ja eben nicht nur, wie du sagst, schwarz-weiß, aber eben auch nicht nur schwarz-weiß um die Frage geht, Völkerrecht ja oder nein, sondern eben auch um die Frage, was ist Völkerrecht und wer nimmt wie darauf Einfluss.
Entscheidend ist, es spielt den Chinesen und es spielt übrigens auch Wladimir Putin in die Karten. Das muss man immer wieder betonen. Das ist eine Plattitüde, die wir in den letzten Jahren oft gehört haben, aber das, was die Amerikaner machen, spielt 100% Wladimir Putin und Xi Jinping und Co. in die Karten.
Aber Steffen, mach das bitte nochmal rund, wenn es überhaupt rund zu machen ist, denn ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich hier fragt, wie das zusammenpasst. Wir haben es mit einem an sich grundsätzlich Peking-kritischen US-Präsidenten Donald Trump zu tun, der sich jetzt auf der internationalen Bühne so aufführt, dass es als Rückenstärkung für China, zumindest als, sagen wir mal, als Erleichterung für chinesisches Machtstreben dienen kann. Und auf der anderen Seite rüstet er Taiwan mit 11 Milliarden Dollar auf in einer Art und Weise, wie das bisher nicht der Fall gewesen ist. Ist das wieder Inkompetenz oder ist das ein Kalkül, das ich noch nicht begriffen habe?
Die Frage ist völlig berechtigt. Ich glaube, alle, die sich mit Amerika und China befassen und sich für diese zwei Großmächte interessieren, wozu ich mich zählen würde, stellen sich seit einem Jahr genau diese Frage. Ich glaube, im ersten Teil deiner Frage, das würde ich schon hinterfragen. Ist denn Donald Trump überhaupt so China-kritisch? Seine Partei, die Republikanische Partei, übrigens auch die Demokratische Partei, absolut. Die Parlamentarier, absolut. Außenminister Marco Rubio ist bekannt dafür, war in den letzten Jahren immer wieder berühmt dafür, dass er sehr China-kritisch ist. Aber Donald Trump ist der viel zitierte Dealmaker, der im Zweifelsfall, das glaube ich schon, nach einer Art Monroe-Doktrin 2.0, also wir kümmern uns um unsere Hemisphäre, kümmert ihr euch bitte um eure, dass er da im Zweifelsfall sagen würde, wie ich erkenne letztlich an, dass die Chinesen halt Anspruch auf Taiwan haben und was ist das dann denn schon wert? Nichtsdestoweniger legt er natürlich trotzdem Wert drauf, da die US-Airbases und Marinebasen, die es gibt in Japan, in Guam, in Honolulu und so weiter und im Pazifik, dass er die natürlich niemals aufgeben würde. Ne, da ist der Machtpolitiker wieder. Er würde natürlich auch niemals darauf verzichten, Chips, Computerchips aus Taiwan zu bekommen. Aber ich glaube, er akzeptiert auch wieder so ein Klassiker in der Psychologisierung von Donald Trump. Er akzeptiert, dass Xi Jinping ein starker, mächtiger Führer ist. Das hat er immer wieder auch betont. Das sagt er ja auch. Er äußert eigentlich nie offen harte Kritik gegenüber seinem Counterpart in Beijing. Und interessant wird tatsächlich jetzt im Frühjahr, wenn es die Besuche gibt. Also Donald Trump wird ja sowohl in Peking, in Beijing, als auch umgekehrt Xi Jinping in Washington erwartet.
Okay, dann Ende Exkurs. Wollen wir auf Grönland gehen?
Wollte ich vorschlagen. Genau, dann sind wir bei den Einflusssphären und bei der Aufteilung der Welt und damit sind wir bei Grönland.
In der Tat. Und wir können eigentlich fast am 20. Januar anfangen. Für diejenigen, die glauben, dass Grönland hier überraschend kommt, Donald Trump hat dieses Thema vorbereitet. Ja, es war auch schon Thema in Vorjahren, aber in dieser Präsidentschaft war es kurz nach seinem Amtsantritt, als er Ansprüche gestellt hat auf Grönland, sogar auf Kanada als 51. Bundesstaat. Aber wenn wir bei Grönland bleiben, dann erinnere ich die Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, wo Grönland auftauchte und Rutte in einer reichlich unkomfortablen Lage war, weil er plötzlich zwischen den Stühlen saß und eigentlich einen Verbündeten Dänemark hätte verteidigen müssen. Aber noch sehr unter dem Eindruck der katastrophalen Pressekonferenz mit Zelensky im Oval Office stand und jedes Risiko vermeiden wollte, sich mit Donald Trump oder J.D. Vance anzulegen. Und er hat da aus meiner Sicht keine gute Figur gemacht. Diese Position ist meiner Ansicht nach stärker geworden über die Monate in zahllosen Pressekonferenzen bis hin zu dann der nationalen Sicherheitsstrategie, dem Anspruch der westlichen Hemisphäre, wie wir sie jetzt nennen. Grönland zählt er eindeutig dazu. Hier gerade noch mal Stephen Miller, der eben zu Wort gekommen ist auf CNN zum Fall Grönland.
By what right does Denmark assert control over Greenland? What is the basis of their territorial claim? For the United States to secure the Arctic region? Obviously, Greenland should be part of the United States.
Natürlich muss Grönland zu den USA gehören, sagte Stephen Miller und hinterfragte gleichzeitig den Anspruch Dänemarks auf Grönland. Können wir einmal kurz auf die rechtliche Situation schauen, Gudula? Ist die Tatsache, dass Grönland zu Dänemark gehört, unumstritten?
Es gibt, glaube ich, in Rechtsfragen nichts, was völlig unumstritten wäre, aber ich glaube, nach unserer Auslegung des Rechts, ja, ich glaube, das kann man kurz beantworten.
Ich glaube, da geht auch viel durcheinander, ne? Also Grönland ist ja tatsächlich eine Nation, begreift sich selber als Nation, die eben zum Königreich Dänemark gehört. Dass die Amerikaner da Interessen haben, ist überhaupt nicht neu, vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg, was ja auch total Sinn ergibt. Bevor es die Interkontinentalraketen zur atomaren Abschreckung gab, sind Flugzeuge in dem Bereich umhergeflogen. Da brauchten die Amerikaner Grönland und es gab Dutzende Airbases und Militärbasen der Amerikaner in Grönland. Das war alles Teil der NATO. Grönland ist auch heute zwar nicht Teil der Europäischen Union, aber Teil der NATO. Und da wird, glaube ich, auch wieder ein Schuh draus zu dem, was wir eingangs sagten. Die neue US-Politik, ja, legt nicht mehr großen Wert auf den Zusammenhalt in der NATO. In einem Normalzustand, wenn die amerikanische Regierung sagen würde, die NATO ist uns total wichtig, wäre es ja eigentlich egal, Klaus, oder? Ob jetzt Dänemark zu den USA oder zu Dänemark oder sonst wem gehört oder unabhängig ist, weil man sagen könnte, ist ja alles NATO-Gebiet, ist ja alles ein Ding.
Steffen, absolut ist das so. Und ich vermute, das wird ein Versuch sein, diesen Konflikt NATO-intern zu lösen. Wir haben ja überhaupt noch nichts von Mark Rutte gehört, dem NATO-Generalsekretär, der natürlich in einer schwierigen Situation ist. Er kann eigentlich als Generalsekretär nur für dieses Bündnis sprechen, so wie Kaja Kallas nur für die Europäische Union als Ganzes sprechen kann, wenn sich alle Mitglieder einig sind. Aber der Konflikt, der ist ja in den Augen der Dänen völlig unnötig, wenn es um die Sicherheit Grönlands geht. Wir haben ja heute Morgen in den Informationen am Morgen ein bisschen Nachhilfe bekommen durch Tom Højem, den ehemaligen Grönlandminister Dänemarks. Hören wir ihn mal kurz.
Er möchte, dass dieses arktische Gebiet, der mehr und mehr ein Sicherheitshöhepunkt ist, dass man mehr Militär dort bekommt. Und wir, Dänemark und Grönland, sagen, ja, danke, das wollen wir auch. Und wir haben selber Milliarden benutzt in eine Aufrüstung in die Militär dort. Und dann möchte Herrn Trump auch die Mineralien, die Rohstoffe in Grönland benutzen. Und wir sagen, ja, ja, bitte, das wollen wir auch. Kommen Sie bitte mit amerikanischen Firmen und fangen Sie an mit Minen dort.
So, das ist die Sichtweise Dänemarks, Steffen und Gudula. Und ich fürchte, er hat recht. Es wird sich schnell herausstellen, dass es Donald Trump nicht um die Sicherheit Grönlands geht. Ansprüche oder Aggressionen von Russland und China könnte man zusammen als Bündnis entgegentreten. Es geht ihm möglicherweise nicht einmal nur um Rohstoffe, die man gemeinsam mit Dänemark profitabel schürfen könnte, um es so zu sagen. Es geht diesem Mann, glaube ich, schlicht und einfach um Territorialgewinn, um Landgewinn. Das ist sein Anspruch und den will er durchsetzen.
Und wenn wir bei der dänischen Sichtweise sind, dann gibt es auch die von Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die gesagt hat, ein Angriff auf Grönland durch den NATO-Verbündeten USA würde das Ende der NATO besiegeln. Ist das so, Klaus?
Ja, das ist so. Ich bin absolut sicher. Wir sprechen hier von einer existenziellen Krise. Es ist nicht das erste Mal, dass NATO-Mitglieder aneinander geraten. Also ich erinnere natürlich daran, dass wir mit der Türkei und mit Griechenland zwei NATO-Mitglieder im Bündnis haben, die sich alles andere als grün sind, wo es umstrittene Territorialfragen gibt, die nahe an militärische Aggressionen herangingen in den vergangenen Jahren. Ich erinnere an den Krieg in Syrien, als die Türkei und die Amerikaner im Konflikt um die kurdischen Rebellen fast aneinander geraten wären. Das alles ist schon vorgekommen. Aber die Art und Weise, wie hier ein Territorialkonflikt entsteht durch die Führungsmacht der Amerikaner gegenüber den Dänen, die ist beispiellos, so hat es Hoyem auch heute Morgen gesagt.
Eine Alliierte, die United States, attackiert oder droht eine andere Alliierte, das Königreich Dänemark. Das ist niemals seit die Anfang 1948 überhaupt passiert, so etwas. Und da kann ich ein bisschen böse sagen, der Generalsekretär heißt Mark Rutte. Wir haben jetzt die tiefste Krise überhaupt in NATO. Und wo ist Herrn Rutte? Wir hören überhaupt nicht von ihm.
Und wie tief diese Krise ist, gut oder das kann man ganz einfach daran bemessen, dass es lange nicht mehr darum geht, und schon das wäre existenzgefährdend, ob hier die Beistandspflicht Artikel 5 in Frage gestellt wird. Das haben wir mit Blick auf Trump über viele Jahre diskutiert, weil er Zweifel gesät hat. Nein,
was schon eine ganz zentrale Frage war, das war ja eigentlich schon die Frage, welchen Sinn hat ein Bündnis des gegenseitigen Beistands, wenn die Beistandspflicht in Frage steht. Und jetzt sind wir tatsächlich bei einer ganz anderen Umdrehung. Ja.
Einer für alle, alle für einen, das ist das Motto der NATO. Und im Moment heißt es einer gegen alle.
Jetzt, Klaus, hast du vorhin angedeutet, dass du der Meinung bist, dass man versuchen wird, das über diese, also mit Argumenten, wenn ich dich richtig verstanden habe, zu lösen, dass man von Seiten der NATO, auch von Seiten Dänemarks, den Amerikanern sagt, also Leute, wir sind uns eigentlich einig, was ja auch der frühere Grönlandminister gerade bei uns im Programm, haben wir ihn gehört, gesagt hat. Glaubst du, das wird funktionieren?
Nein, ich glaube das nicht, weil ich eben glaube, dass das Motiv ein anderes ist. Aber man wird es versuchen, man wird versuchen, Zeit zu gewinnen. Und Leute in der US-Administration, die nicht ganz so offen auftreten und nicht ganz so aggressiv, vielleicht auch nicht ganz so ideologisch wie Stephen Miller, haben das ja auch schon begriffen. So erkläre ich mir, dass die Intervention von Marco Rubio, was war es vorgestern Abend, glaube ich, als er davon sprach, Grönland kaufen zu wollen. Und das Ganze somit im Prinzip fast eine Art Freiwilligkeitscharakter bekommt in einem Angebot, das die Amerikaner Kopenhagen machen. Daraus kann natürlich sehr, sehr schnell sehr viel Graubereich entstehen. Dieses Angebot würde bestimmt abgelehnt werden und dann würde eine Phase eintreten, in der die Amerikaner, so denke ich es mir, andere Methoden anwenden würden, keine militärischen, sondern der Versuch eines Meinungsumschwungs auf Grönland. Es geht um knapp 60.000 Menschen. Ich habe irgendwo in einem Korrespondentengespräch mal gesagt, also wer sich die Geschichte von Donald Trump in den USA anschaut und die Art und Weise, wie er über Jahre Primaries, also Vorwahlen, gedreht hat mit Geld, da sind ganz andere Bevölkerungszahlen praktisch in seine Ecke gewandert. So ähnlich stelle ich mir das vor, hybride Methoden, die die NATO und alle NATO-Mitglieder vor eine ganz schwierige Bewährungsprobe stellen.
Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil die dänische Verfassung eben, wie zu Beginn der Sendung auch gesagt, den Grönländern sehr viel Autonomie einräumt, andererseits aber auch sagt, ihr in Grönland habt alleinig das Recht, über eure Unabhängigkeit zu entscheiden. Also ihr könnt das grönländische Volk, heißt es da, könnt eine Volksabstimmung machen, um darüber zu entscheiden. Das wäre eben nötig und das ist das, was du meinst, ne? Dass Donald Trump sozusagen so viel Geld da reinwirft auf diese große Insel mit wenig Bevölkerung, um die Stimmung zu drehen. So meinst du?
Ja, so stelle ich mir das vor, ja.
Was ich interessant finde, ist, dass es ja noch ein anderes Land gibt, Gudula und Klaus, über das wir noch nicht besprochen haben,
und
Island.
Und in dem du warst kürzlich?
Ja, ich konnte kürzlich mit dem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nach Kanada und eben auch nach Island reisen. Und da war plötzlich Thema, man höre und staune, ein möglicher EU-Beitritt der Isländer. Ich würde ein bisschen zynisch sagen, wir können ja froh sein, dass Donald Trump Island noch nicht auf der Weltkarte gefunden hat, weil es gibt in Island viele Menschen, die sagen, wir sind das nächste Opfer. Also wenn er mit Grönland argumentativ durch ist, ist Island das nächste. Und das finde ich interessant. Würde mich interessieren, wie das in Brüssel gesehen wird, Klaus. Die Isländer, die ja bekannt dafür sind, dass sie sehr viel Nationalstolz haben, übrigens auch als ehemalige Kolonie Dänemarks, und viel Wert legen auf Unabhängigkeit und selbst die größte Finanzkrise seit Menschengedenken in Island daran nichts anhaben konnte, dass sie unabhängig sein wollen und eben nicht Teil der EU werden wollen. Donald Trump könnte es jetzt schaffen. Die Außenministerin Islands hat angekündigt, dass es demnächst, so steht es wohl auch im Koalitionsvertrag dort, eine Volksabstimmung geben wird. Und nach Umfragen wären die Isländer bereit, Mitglied der EU zu werden.
So wie, könnte ich erweitern, so wie Wladimir Putin es geschafft hat, Finnland und Schweden in die NATO zu treiben. Länder, die über Jahrzehnte, im Fall der Schweden Jahrhunderte, stolz waren auf ihre Neutralität und es einen Erdrutsch gegeben hat in der öffentlichen Meinung, so wie ich ihn nicht in Erinnerung habe, in einer anderen westlichen Demokratie, kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, hier alle Traditionen über Bord zu werfen und zu sehen, hier ist ein Machthaber in Moskau, der nicht nur Nachbarländer überfällt, sondern der als politische Position vor sich herträgt, dass die NATO keine neuen Mitglieder aufnehmen darf. Und Schweden und Finnland sich damals dachten, besser jetzt als nie. Und es kam in der öffentlichen Meinung zu einem radikalen Umschwung. Die Beitrittsverhandlungen waren dann etwas komplizierter als gedacht, aber es ist dennoch sehr, sehr schnell gegangen. Und so ähnlich lege ich mir das mit Blick auf die Isländer zurück. Skandinavien und Nordeuropa hat sich einfach extrem verändert durch diese neue Konstellation. Ich bin nicht sicher, ich bin nicht à jour, was zum Beispiel das Denken der Norweger angeht, wenn es um die Europäische Union geht. Aber wenn es in all diesen Dingen, die doch nahelegen, dass man alleine gegen eine Supermacht mehr oder weniger verloren ist, in die Richtung führen, dass die EU neue Mitglieder bekommt, dann werden die Isländer möglicherweise nicht allein außen vor bleiben wollen, ja.
Und interessant ist, was ja auch diskutiert wird, zumindest hier in Berlin, dass man dann davon ausgeht, gesetzt den Fall, die Isländer wollen Mitglied der Europäischen Union werden, dann würden sie das relativ schnell schaffen. Man müsste über Fischereirechte sprechen, das kann man relativ schnell machen. Da ist im Grunde nicht mehr viel Arbeit zu tun. Das dann ist natürlich politisch absolut undenkbar wäre, so sagen hier viele, Klaus, dass dann die Westbalkanstaaten außen vor bleiben. Ich will damit sagen, es könnte sein, dass sozusagen ein möglicher Beitritt der Isländer zur EU als Katalysator wirkt, um die Europäische Union auch über die Westbalkanstaaten zumindest teilweise zu vergrößern.
Naja, das tut die Ukraine jetzt seit 4 Jahren, erfüllt sie diesen Zweck. Die Westbalkanstaaten wären nicht in einer Position, in der sie heute sind, wenn der Zwang, der europäische Zwang nicht da gewesen wäre, Kiew schnell, radikal schnell an Brüssel heranzuholen. Der EU-Beitritt der Ukraine, der wird ja in Brüssel als wesentlicher Beitrag für eine Nachkriegsordnung gesehen. Und die Ukrainer haben dort in schwierigen Zeiten wirklich respektablen Art und Weise mitgearbeitet, dass hier ein Tempo entstanden ist. Wir haben häufig über die Überholspur gesprochen. Und das ist ja die Überholspur, wo auf der Standspur die Westbalkanländer gestanden haben. Das würde sich mit einem Kandidaten, der, so wie du sagst, weitgehend unproblematisch ist, wenn man ihn vergleicht, mit anderen Fällen, über die wir gerade reden, natürlich noch verschärfen.
So, jetzt sind wir noch in andere Welt- und Europagegenden gekommen.
To be continued,
was ich am Anfang gesagt habe. Es passiert und ist passiert Weichenstellendes, auch wenn wir noch nicht wissen, in welche Richtung diese Weichen dann wirklich gehen werden. Klaus, was sind die nächsten Schritte? Auf was gucken wir in den nächsten Tagen?
Ich glaube, wir sollten schauen darauf, ob die Europäer in der Lage sind, in dieser schwierigen, wirklich schwierigen Situation, und die haben wir ja jetzt nicht klein geredet, das Wort Dilemma ist häufig gefallen, ob sie es schaffen, Verbündete um sich zu scharen. Das scheint mir das einzige Rezept zu sein, dass eine Art Gegengewicht gebildet wird gegen die Politik dieser Vereinigten Staaten und dieses Präsidenten. Das wird sich schnell abbilden in den nächsten Tagen, morgen und in den Wochen darauf, wenn wir auf Mercosur schauen. kein reines handelspolitisches Thema, sondern hier geht es wirklich gerade auch nach Venezuela um einen Gegenentwurf, um die Tatsache, hier Schwergewichte in Lateinamerika, in der westlichen Hemisphäre, im Hinterhof Trumps an sich zu binden als Ansage, es geht auch anders. Und diese Entwicklung, die schaue ich mir mit großer Spannung an. Wir wissen, dass es Ewigkeiten gedauert hat, Ewigkeiten, Vierteljahrhundert, um das Abkommen hier über die Ziellinie zu bringen. Morgen könnte es mit einer Abstimmung in Brüssel soweit sein, dass Ursula von der Leyen unterzeichnen kann. Es gibt danach prozedurale Schritte, aber das wäre morgen eine sehr wichtige Weichenstellung, die nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen hat.
Gut, das ist der Blick nach Brüssel und darüber hinaus. Blicken wir noch mal auf die deutsche Bundesregierung. Steffen, auf was schaust du besonders in den nächsten Tagen?
Na, auf dieses Dilemma. Einerseits der Versuch, die USA bei der Stange zu halten und gleichzeitig die Bedeutung des internationalen, ja, des Völkerrechts und der sogenannten regelbasierten Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich bin sicher, dass die diplomatischen Kanäle derzeit sehr gut ausgelastet sind. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Außenminister Johann Wadephul demnächst nochmal nach Amerika reist, um da nochmal auch den, ja, den Dänen in Bezug auf Grönland den Rücken zu stärken. Und bei allen Reisen, die die nächsten Monate anstehen, des Bundeskanzlers nach Indien, aber auch nach China, eine China-Reise von Friedrich Merz wird erwartet, wird er mit diesem Dilemma zu kämpfen haben. Einerseits von anderen Staaten, wie zum Beispiel von den Chinesen, die regelbasierte Ordnung einzufordern, andererseits aber die Klappe halten zu müssen gegenüber Donald Trump. Ein sehr interessanter Spagat.
Und wie es mit dem Völkerrecht weitergeht, da wage ich keine Prognose, aber sicherlich wird es ganz wesentlich eben auf die Entwicklung in den USA ankommen. Die Frage eben, ob in Zukunft eine US-Regierung der Ansicht sein wird, dass sie das Völkerrecht durchaus selbst auch braucht. Und da könnte natürlich auch eine Rolle spielen. Wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen, zum Beispiel über die fossilen Elemente, die eine Politik in dem Ölstaat Venezuela für die USA ja auch hat. Also es könnte natürlich auch eine Rolle spielen, genau andersherum, ob die Gefahren für die Welt, die in der Klimaentwicklung liegt, vielleicht irgendwann Staaten auch doch wieder mehr dazu bringen wird, zusammenzuarbeiten. Das ist Spökenkickerei. Das werden wir auch nicht in den nächsten Tagen hier im Podcast nochmal besprechen, weil das längerfristige Entwicklungen sind. Das war unser Politik-Podcast Folge 458. Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, über Signal, über WhatsApp, die Nummer 0160 9130 7007 oder politikpodcast@deutschlandradio.de. Vielen Dank an Ralf Seidler, der uns wie so oft technisch betreut hat. Vielen Dank an Moritz Metz, der die Redaktion hat. Und vielen Dank in die Runde und fürs Zuhören.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Danke euch. Ciao.